Coaching League, der Podcast. Neue Folge, neues Thema und direkt zwei Experten dabei. Daher eine ganz besondere Sendung. Zum ersten Mal zwei Studiogäste und zum ersten Mal eine Doppelfolge. Lasst euch überraschen. Herzlich willkommen, ich bin euer Gastgeber Tom Juschka und heute dreht sich alles in unserer Diskussion primär um das Thema Essential Leadership. Meine Gäste im Podcast sind Alexander Häusermann und Jakob Renger. Sie werden uns die Idee, das Warum und das Thema näher bringen. Aber zunächst ein paar Worte von mir zur Einleitung. Der erste Satz auf der Webseite lautet: Essential Leadership, die Ausbildung für Unternehmer und Führungskräfte, die den Unterschied wollen. Und dann kommen Sätze wie: Wissen wird maßlos überschätzt. Heute geht es vielmehr um den Umgang mit Neuem und damit Nichtwissen. Die Zeit der technischen Differenzierung ist vorbei. Den Unterschied macht heute nur der Mensch. Irrtum ist die Regel, nicht die Ausnahme, und hat die Tendenz zum Richtigen. Dies, die es zu sehen gilt, und so weiter und so weiter. Und dann habe ich noch was gelesen, meine Herren, was mich aufmerksam gemacht hat und auch ein bisschen irritiert. Und zwar, ihr schreibt da: In den Organisationen existieren ganz viele Prädispositionen, Dogmen könnte man auch sagen, die alle höchst zweifelhaft sind. So wie der Weltuntergang, der bei vielen heute der große Hit ist. Und blöderweise neigt der Mensch zum linearen Bios. Wenn sie einmal etwas erlernt haben, beharren sie darauf und nehmen nur noch das wahr, was es bestätigt. Und zum Schluss: Meinungen sind subjektive, wertende Erwartungskonstrukte, die wir als Schutz einsetzen, um nicht wahrnehmen und uns auseinandersetzen zu müssen. Gut wäre es, wenn der Mensch ohne Meinungen unterwegs wäre. Ganz schön harter Tobak, wie ich finde. Aber was steckt hinter all dem? Und was genau ist die Essential Leadership? Und wer seid ihr? Und. Fangen wir mit Essential Leadership an. Also, was ist und wofür gibt es Essential Leadership? Hallo Alexander Häusermann, hallo Jakob Renger. Großartig,
hallo Tom,
dass ihr da seid.
Hallo Tom.
Hallo Tom.
Das erste Mal, was wir da so verbrochen haben, habe ich das erste Mal gehört. Bisher habe ich es nur gelesen. Das hat mich zum Lachen gebracht und ich finde auch, es ist ziemlich harter Tobak, wenn man einfach so hört.
Ja, aber der ist von euch.
Ja, genau. Das ist von uns. Ich war kurz erschrocken, Jakob.
Ja, und dann konnte ich mir sagen, wir meinen es ja als Hypothese.
Ja, unbedingt.
Denkt mal drüber nach.
Wir haben ja keine Meinung, das war ja der letzte Satz, wir haben ja keine Meinung, sondern wir haben nur eine Draufsicht und das ist, insofern ist es immer eine Hypothese und ein Angebot. Aber jetzt zur Frage von Tom: Was ist denn eigentlich Essential Leadership? Mir geht gerade so eine Anekdote durch den Kopf, die kennt wahrscheinlich jeder. Irgendeine Firma, sitzen 12 Leute in einem Meeting um einen Tisch drumherum. Da ist ein Abteilungsleiter dabei, da ist ein Bereichsleiter dabei, vielleicht ist sogar ein Geschäftsführer dabei. Und es sind auch so ein paar andere, so Junge auch dabei. Also es ist eine junge Dame dabei, die ist erst ein halbes Jahr da und irgendwann im Verlauf der Diskussion um die Lösung eines Problems steigt in dieser jungen Frau sowas auf wie ein Impuls im Sinne von: Wow, jetzt wäre es doch eigentlich gut, wenn. Und dann steigt der so ins Hirn. Ich kann nachher gerne auch erklären, wo der hinsteigt, genau. Und dann sagt das Männchen im Hirn: Nee, sag die Idee nicht. Du bist erst ein halbes Jahr da. Außerdem ist der Schneider dabei. Der Schneider ist Bereichsleiter und der denkt dann bestimmt, du willst ihm auf die Füße treten. Also halt das lieber zurück.
Mhm.
Jetzt, wenn man das weiterdenkt, dann fällt wahrscheinlich jedem, der das jetzt hört, fallen ganz viele Beispiele ein. Ne? Wen schreibe ich in CC? Wann schicke ich die Mail weg? Darf ich mich auf den Parkplatz stellen? Darf ich das sagen? Kann ich den ansprechen? Soll ich den lieber nicht ansprechen? Kann ich in das Büro gehen? Wie meint denn der das eigentlich? Wie guckt denn der auf mich? Und dieses ganze Ding nennt man Metakognition. Das heißt, die Menschen haben im Grunde genommen immer so eine Sperre im Cortex ist das, also im frontalen Hirn, die dafür sorgt, dass vieles von dem, was wir an Impulsen in uns tragen, an Ideen in uns tragen, man könnte auch sagen, an Potenzial in uns tragen, nicht rauskommt.
Und das, ne, Metakognition erstmal als solches ist etwas, wozu, soweit wir wissen, nur der Mensch in der Lage ist, sprich, über das eigene Denken nachdenken zu können. Mhm. Und problematisch ist es halt, wenn es in einer Kultur stattfindet, in der es an Vertrauen fehlt, beziehungsweise woher kommt das überhaupt noch, bevor diese junge Frau in der Firma ist, hat sie eine Erfahrung lange Jahre im Schulsystem oder welches darauf folgende Ausbildungssystem sie irgendwie erlebt hat, Uni, einerlei, mit permanenter Bewertung. Und dieses permanente Bewerten und die Furcht davor, bewertet zu werden, Lob ist übrigens auch noch eine Form von Bewertung, führt dazu, dass ich extrem viel darüber nachdenke, was gerade die bessere Antwort ist, das sozial Erwünschte, wann ich es vielleicht lieber jemandem anders sage und.
Und damit geht ganz viel um die Interaktion an sich und nicht um das, um was es eigentlich geht. Und wenn man das jetzt mal anguckt und guckt in die Welt, in die Welt, in die wir im Moment so leben, dann könnte man ja sagen, also jetzt, ich benutze jetzt ganz bewusst nicht dieses Akronym VUCA, wir leben in der Welt, die jeden Tag ein bisschen dynamischer wird. Das heißt, ja, wir leben in einer Welt, in der das, was heute stimmt, morgen nicht mehr stimmt, in der man könnte auch sagen, in der Überraschungen das neue Normal sind. Also gestern richtig, heute falsch, planen geht irgendwie gar nicht mehr, ich werde ständig mit neuen Anforderungen konfrontiert, sieht mir auch Produktlebenszyklen rutschen zusammen und so weiter und so weiter. Wenn man mal von da aus, ohne jetzt tief da reinzugehen, von da aus in eine Organisation guckt oder mal so tut, als könnte diese Welt Anforderungen an Organisationen formulieren, dann ist die Anforderung wahrscheinlich sowas wie möglichst Potenzial in Wertbeitrag zu transformieren. Das heißt, in dieser hochkomplexen Welt, und da ist auch dieser Satz mit dem Wissen, in der es ständig um Neues geht, ist der Mensch zum Schluss der Einzige, der den Unterschied machen kann. Seine Fantasie, sein Mut, sein Dranbleiben, seine Kooperation. Mhm. Und jetzt übertragt das in die Organisationen, in denen wir üblicherweise unterwegs sind und die das Sozialisationsergebnis von ganz langer Zeit ist. Da sind wir auch bei den Prädispositionen. Wir haben heute pyramidale Organisationen. Die pyramidalen Organisationen sind immer per se erstmal mündelfördernd, weil in der pyramidalen Organisation klar ist, wenn ich bestehen will, muss ich dem Menschen über mir in der Pyramide irgendwie genügen. Also gucke ich, dass ich dem genüge. Also gucke ich nicht so sehr, was wäre jetzt ein geiler Beitrag bezogen auf das, um was es gerade geht. Organisationen schneiden automatisch irgendwie Potenzial ein Stück ab oder verhindern Potenzialentfaltung.
Und ich will gern die Klammer schließen, weil du gerade so das nur mal so tangiert hast, das Wissen. In diesem pyramidalen System gehört es natürlich auch dazu, da oben in der klassischen Ausprägung zu wissen. Also der Chef weiß es. Und der Chef kann vor allen Dingen nicht sagen, weiß ich nicht. Was machen wir denn damit? Also das Nichtwissen, also nicht im Sinne von einem, ich habe da gerade keine Meinung dazu, weil es eine Überraschung ist, das anzuerkennen und damit umzugehen und das zur Verfügung zu stellen, ist in dieser, jetzt nehme ich das Wort Kultur, gar nicht vorgesehen.
Gar nicht vorgesehen. Und wenn wir jetzt den Bogen spannen zu Essential Leadership, wenn wir auf der einen Seite eine Welt haben, die jeden Tag ein Stück dynamischer wird und die in hohem Maße danach ruft, dass Potenzialentfaltung zur Kultur wird, also dass Menschen sich mit gutem Gefühl zeigen, dass sie sich einbringen, dass sie es zu ihrem machen, dass sie sich engagieren und so weiter. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben wir Organisationsformen und Organisationsparadigmen, also die Art und Weise, wie wir auf Organisationen gucken, die genau das Gegenteil erzeugen, und zwar systeminhärent. Dann ist die Frage, was machen wir jetzt da damit? Und da genau kommt der Ruf von Essential Leadership her. Wir haben gesagt, wenn das so ist, also wenn wir uns einig sind, dass wir auf der einen Seite eine Organisation brauchen oder dass Organisation gelingen kann unter der Bedingung, dass sie dafür sorgt, dass Potenzial zuverlässig zu Wertbeitrag wird. Und auf der anderen Seite haben wir Organisationen, die das genau verunmöglichen, dann müssen wir irgendwas machen. Und dann haben wir noch einen Augenblick darüber nachgedacht, wo das eigentlich herkommt. Und das ist relativ einfach aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob jemand, der zuhört oder ob du die Taylor-Wanne kennst. Wir haben sehr lange Zeit, ganz intensiv auch in der Nachkriegszeit, also in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir eine Explosion der Wertschöpfungsproduktivität erlebt, und zwar genau durch das, was heute Organisation ist, nämlich durch Standardisierung, durch Prozess, durch fast einen wissenschaftlichen Blick darauf, wie kann man arbeitsteilig Dinge tun. Jetzt haben wir aber in dieser Zeit offene und leere Märkte gehabt. Offene und leere Märkte machen träge. Das heißt, ich habe lange Produktlebenszyklen, ich habe wenige Varianten. Na, denk mal an den Ford, der hat irgendwann mal gesagt, mit seinem Freund Taylor zusammen, deswegen heißt es ja auch Taylorismus, der Ford hat irgendwann mal gesagt, wir bauen jetzt noch ein Auto, das ist schwarz und das heißt T-Modell. Ja, und dann hat er das bis zur Spitze getrieben. Und da sind wir bei der Prädisposition und bei dem linearen Bias von Menschen, das sind Erfolgskonzepte. Häufig werden die auch so auf die Ebene von deutschen Tugenden genommen, die heute noch in hohem Maße nachwirken. Das heißt, die Hardcore-Terroristen heute sind immer noch die Mehrheit. Das heißt, Leute, die sagen, wir müssen nur noch besser hingucken, noch genauer planen, noch bessere Prozesse haben, noch mehr Standards haben, dann wird das schon wieder. Das kann aber gar nicht sein in dieser Dynamik, die die Welt uns zur Verfügung stellt.
Und die Menschen, und das ist wirklich, das hören wir in den Organisationen, die Menschen, die dann so sich da in dieser Anstrengungsfalle befinden, haben natürlich keine Ahnung, dass sie Terroristen sind.
Anstrengungsfalle ist cool. Ja.
Ne? Sondern,
also ein bisschen Sisyphos. Ne? Also
ja,
ich habe heute Morgen mit einem Geschäftsführer telefoniert und der sagt mir wörtlich, erster Satz, ich komme mir langsam vor wie dieser Sisyphos. Also weil ich mache immer 3 Schritte vor, 2 Schritte zurück, manchmal auch 4 Schritte zurück, kann die Stabilisierung nur noch hinkriegen mit immer mehr Energieaufwand. Also
sozusagen
extrem endotherm. Ne? Also ganz viel reinstecken, wenig rausholen.
Das sind wirklich die, Anstrengungen. Hey, wir müssen nur noch das um die Kurve kriegen. Ah, ja. Okay, das haben wir falsch geplant. Nein, du kannst es ja gar nicht planen.
Ja,
also wir müssen nur noch und da nochmal mehr anstrengen. Und in lauter Sehnsuchtsgedanken, wenn wir noch mehr Leute hätten oder wenn die Kunden so wären. Also lauter so Zeug, was aus dieser unfassbaren Anstrengung kommt.
Sondern dann haben wir gedacht, was ist denn das? Also wenn wir sagen, das kommt aus dieser Zeit und wir gucken uns mal an, wie im Betriebssystem Mensch Verhalten evoziert wird, also wo das entsteht, dann kommt man relativ schnell drauf, das kommt aus Haltung. Haltung ist geronnene Erfahrung, das heißt, es ist sowas wie Überzeugung. Na, also wenn ich jetzt überzeugt bin, in irgendeinem Land wohnt ein Schlawiner, da fahre ich da nicht mit meinem neuen Auto hin, weil ich Angst habe, das wird geklaut. Das ist das Verhalten, was entsteht auf der Grundlage des Glaubenssatzes, das sind Schlawiner, die da leben. Oder ich laufe in Berlin nicht durch die Straße, weil ich weiß, da sind lauter gefährliche Leute. Na, guckt der Jakob mich an aus Berlin, der wohnt in Berlin und lacht mich aus, da passiert gar nichts. Er läuft durch. So, jetzt nimm mal diese pyramidale Organisation, die Art, wie wir Organisationen bauen, immer schön Kästchen, immer schön mit formeller Führung. Wir haben immer eine Vertikale da drin, das heißt Entscheidungsprozesse gehen nach oben und gehen wieder unten. Das ist ja nichts anderes als das Ergebnis einer geronnenen Erfahrung aus dieser Zeit der leeren und offenen Märkte.
Ja.
Das heißt, haben wir gelernt, das ist eine Prädisposition. Wir haben das so gelernt, so muss man das machen. Auch wenn man Leute fragt, sagen die ganz schnell, einer muss der Chef sein und einer muss das sein und einer muss jenes sein. Und gleichzeitig bringt es das nicht, was es braucht, nämlich Potenzialentfaltungskulturen, wenn man so will. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen eine Ausbildung. Da könnte Jakob dann vielleicht auch nochmal was dazu sagen, weil das heißt, aus einem ganz bestimmten, das ist ein bisschen sperriger Begriff, da haben wir noch keinen besseren gefunden, vielleicht hat einer eine Idee. Wir brauchen eine Ausbildung, die vor allen Dingen erstmal eins macht, nämlich Unlearning. Das heißt, die sorgt dafür und deswegen braucht es da auch viel Zeit dafür, die sorgt dafür, und das ist überhaupt nicht trivial, auf die Haltungsebene zu kommen, die sorgt dafür, dass wir mal alles loslassen, was wir bisher glauben zu wissen über Organisation und Führung. Und da, wo wir dann aufkommen, von da aus ist unsere Idee oder ist Essential Leadership eine Begleitung im neuen Denken. Wie das ist und was da alles reinfließt, sage ich dann gleich noch. Aber was ganz wichtig ist, Essential Leadership packt nichts oben drauf und macht nicht irgendwelches Methodenzeug, sondern sagt, was muss man machen? Was braucht ihr, um mal alles loszulassen? Alles, was ihr wisst. Weil alles das, was ihr wisst, habt ihr entlang eurer Sozialisation als Führungskräfte, als Mitarbeiter, als Schüler, als Kindergartenkinder habt ihr gelernt. Ne? Schule genauso. In der Schule kommt jemand und beschult von außen. Ne? Also er bringt was in dich rein. Wenn man heute wirklich mal denkt, wie Schule sein müsste und versteht, wie Lernen geht oder wie Lernen gelingt, dann wird man völlig andere Schulsysteme bauen. Und man würde auch andere Organisationssysteme bauen. Und trotzdem macht es keinen Sinn zu sagen, wir brauchen andere Organisationssysteme, weil das Verändern der Verhältnisse nicht automatisch das Verhalten verändert, sondern das Verändern der Haltung ändert das Verhalten. Und das ist sozusagen das dicke Brett von Essential Leadership, dass wir wirklich auf der Haltungsebene unterwegs sind und die Haltung ist halt nicht verfügbar. Ne? Die ist da irgendwie in unserem limbischen System verdrahtet und das ist nicht ganz so einfach, da reinzukommen.
Und deswegen der Begriff Ausbildung, der klingt sperrig und gleichzeitig steckt da für uns, also er klingt vielleicht gar nicht sperrig, sondern auch er kommt sehr konservativ daher irgendwie. Und gleichzeitig, wenn man mal sagt, was heißt das denn, ausbilden? Das heißt, das ausbilden, was drin steckt.
Ja, also genau. Ne? Rausbilden quasi.
Ausbildung.
Ja.
Also eine Herausbildung.
Man könnte es auch genau Ausbildung nennen.
Ja.
Also,
ja,
das, es gibt in England ein schönes, also im Englischen ein schöner Begriff, der heißt Elicitation, also herausschälen.
Ja,
ne?
Ja,
also
ja, so, ja, das ist gut.
Das fand ich also toll. Man könnte auch sagen, Schluss mit Einbildung, her mit der Ausbildung. Ne?
Ja. Das ist wohl sehr cool. Das ist sehr cool.
Ist auch irgendwie eine Analogie. Mein ursprünglicher Beruf ist Schauspielerei, also Schauspieler, klassisch ausgebildet, ne, da ist es auch wieder, das ist eine Ausbildung, weil du da extrem Search Inside Yourself irgendwie betreibst. Und der zweite Grund, warum Ausbildung für uns stimmig ist, und das ist dann auch zu dem unserem englischen Titel eine Brücke, sich mal mit dem auseinandersetzen, was da eigentlich in uns steckt an spürbarem, ich weiß doch eigentlich, wie es geht. Wenn wir mal Zeug loslassen, womit wir selber vollgestopft wurden, nämlich mit Bewertung etc. Oh. So, ne? Weil ich eigentlich in mir doch weiß, wie sich Bewertung anfühlt und was eigentlich viel cooler wäre, wenn ich nämlich erleben würde, dass jemand neugierig, zugewandt sich mit mir auseinandersetzt. Also apropos Fehlerkultur. Also, jeder Laden wird dir zurufen, wir haben eine ganz tolle Fehlerkultur. Oh. Ja, ist klar. Wie geht denn das? Wenn du das nicht wirklich loslässt, was du 35, 45, 25 Jahre, ganz egal, bezogen auf Fehler und Bewertung etc. so erlebt hast. Also, und eigentlich weiß ich, was gut wäre. Und deswegen diese Idee von Ausbildung und Essential Leadership eben, Essential im Sinne von dem Wesen nach. Also, ne, was ist vom Wesen des Menschen und auch der anderen Systeme, nämlich der Welt und der Organisation, braucht.
Und eben, so wie du es eben gesagt hast, wir waren das ja schon alle mal. Wenn wir wieder aus der Welt in die Organisation gucken und wir setzen das mal. Das heißt, liebe Organisation, gehe dahin und sorge dafür, dass aus Potenzial zuverlässig Wertbeitrag wird. Was übrigens, wenn man Gallup glaubt und EY glaubt, bei 60%, 70% überhaupt nicht stattfindet. Das heißt, wir sind irgendwie bei einer Potenzialverschwendung in dieser Größenordnung. Und das ist ziemlich, ich bin manchmal wie erschrocken oder manchmal sogar fast ein bisschen sauer, dass das irgendwie so hingenommen wird, offensichtlich. Also ganz viele sagen, aha, ja, 70% hat jetzt EY gesagt, sind wechselbereit, würden am liebsten morgen einen neuen Job suchen. Und das bringen wir das gar nicht in Verbindung damit, dass wir in dieser VUCA-Welt, jetzt sage ich es doch mal, in dieser hochdynamischen Welt nur dann bestehen, wenn es anders ist. Wir nur dann in der Lage sind, diese permanenten Überraschungen als Ressource zu verstehen und nicht als Bedrohung zu erleben und so weiter und so weiter. Und was der Jakob eben gesagt hat, ist schon zu sagen, der Teil des dann gemeinsamen Denkens auf der Grundlage von ich bin sozusagen, ich habe alles mal abgeworfen in einem sicheren Raum, in der Ausbildung, das ist alles safe. Und dann fangen wir an zu denken und wir fangen an, autonom sozusagen zu denken, aus letztlich immer zwei Richtungen. Nämlich eine Richtung ist die eigene Erfahrung. Du warst schon mal in Potenzialentfaltung unterwegs. Wenn du zum Beispiel, ein Freund von mir ist Anwalt, der baut, ohne das jemals gelernt zu haben, baut der historische Bahnhöfe nach in seiner Märklin-Eisenbahn ohne Bausätze. Was dieser Typ hinbekommt, das ist unfassbar. Und zwar, weil ihn das offensichtlich völlig beseelt, diese Idee, dort den alten Bahnhof von Bebra zu haben. Und das haben wir alle. Wir haben alle Situationen, wenn ich dich jetzt fragen würde, Tom, oder bitten würde, denk mal an eine Situation in den letzten 2, 3 Jahren vielleicht, völlig unabhängig oder völlig egal in welchem Kontext, in dem du so gespürt hast, dass es wirklich meins ist und hast Zeit und Raum vergessen und so weiter und so weiter.
Das habe ich ganz oft.
Ich habe das auch.
Ja.
Und wenn du da reingehst und sagst, was hat denn das möglich gemacht in der einzelnen Situation, dann kommen da eine ganze Menge Erkenntnisse, die exakt nichts zu tun haben mit der Art und Weise, wie wir führen und wie wir Organisationen bauen. Wir machen dort genau das Gegenteil. Und die zweite Einflugschneise ist die Wissenschaft. Ich habe mal so jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, Gerland heißt der, glaube ich, der hat mal irgendwann gesagt, Wissenschaft statt Romantik. Und Romantik ist ja eigentlich nicht Romantik, sondern der Jakob hat mal gesagt, dieser verklärte Blick auf Organisationen. Was wir gesagt haben, wenn wir da unten angekommen ist, sind neben der eigenen Erfahrung, gucken wir mal in die Neurowissenschaften und gucken mal in die Systemwissenschaften. Und bei der Neurowissenschaft ist seit Jahren, Jahrzehnten hochvalide Antwort auf die Frage, unter welchen Bedingungen fällt es Menschen leicht, ihr Potenzial in die Waagschale zu werfen.
Jetzt bin ich gespannt.
Das ist ganz valide. War ja eigentlich die zweite Folge dann. Aber alles gut. Wir können das vielleicht auf so eine Formelebene bringen und können dann sagen, wie wir damit umgehen, dann wie genau wir damit umgehen. Aber dann, so wie ich es vorhin bei der Schule gesagt habe, so machen wir das. Wir gucken mit den Leuten da rein, wir gucken in das Gehirn auf eine Art und Weise, die sehr anschlussfähig ist, und wir gucken auch in die Systemwissenschaften, die sagen, ne, kennst du auch, jeder spricht von Selbstorganisation und viele sprechen davon, die einführen zu wollen. Und da schüttelt es mich immer, weil die Selbstorganisation ist ein Naturphänomen und kein Zäpfchen. Ich kann nicht Selbstorganisation einführen, sondern Selbstorganisation ist die Folge in der Organisation eines Systems dann, wenn die Menschen wirklich bei sich sind und Bock haben, ihr Potenzial zur Verfügung zu stellen. Dann entsteht Selbstorganisation in einer bestimmten Art und Weise. Wenn man die Art und Weise kennt und jedes soziale System reagiert sofort mit Strukturbildung, wenn das irgendwie allein gelassen wird, kann man übrigens sehr gut sehen in Ad-Hoc-Teams. Also ich habe mal in der Schweizer Zeit mit der Uni, da haben wir so Ad-Hoc-Teams analysiert. Also zum Beispiel 30 Leute kommen zu einem Unfall. Dann zeigen die genau die Selbstorganisationsphänomene, weil die ganz schnell bei sich sind, völlig klar, um was es geht. Jeder tut das, was er am besten kann und so weiter. Und das kann man evozieren. Und das tun wir genau in der Ausbildung. Also wir vergessen, wir bitten zu vergessen. Wir gehen ganz sehr auf die persönliche Ebene im Sinne von, was macht denn das mit dir, wenn du das vergisst? Und dann kommen halt so Ängste wie Kontrollverlust und so weiter. Und dann kann man ganz viel Glaubenssatzarbeit machen. Wir bearbeiten die wirklich und dann fangen wir an zu denken und konstruieren eine Art gemeinsames Framework von Organisation und Führung, wie sie gelingen kann in Zukunft. Und dann gehen wir rein und sagen, was heißt denn das jetzt für die tägliche Praxis?
Wow. Vielleicht, darf ich mal?
Ja, natürlich, alles, was du willst.
Ich habe jetzt 21 Minuten gebannt zugehört und habe ein bisschen den harten Tobak oder starken Tobak, den ich am Anfang anmoderiert habe, verstanden. Weil, wenn ich da länger drüber nachdenke, was ihr jetzt gerade erzählt habt, ist das ja mehr als nur eine Entwicklung von Mitarbeitern, sondern das ist ein komplettes Umkrempeln, würde ich jetzt mal sagen, nach den heutigen, nach den heutigen Gesetzgebungen quasi, so wie Firmen oft funktionieren oder auch Verwaltungen und andere Organisationen.
Nur wir krempeln nicht. Also krempeln.
Ja, das war mein Wort. Sorry.
Nein, ist alles gut. Ich finde, die Haltung hinter Krempeln, die ich verstehe, ist eher so eine Pushy-Haltung. Das heißt, ich mache was diese Ausbildung ermöglicht, ist das Entstehen einer, ich sage jetzt mal, neuen Organisationen von innen nach außen. Weil zum Schluss sind die da rausgehen, Führungskräfte, Geschäftsführer, Entscheider, die verstehen, irgendwann sogar intuitiv verstehen, Erfahrungen zu ermöglichen in der Organisation, die zu Haltungen führt, die ein Verhalten evoziert, das auf der Potenzialentfaltungsebene liegt. Weil ich kann dir nicht sagen, Tom, ich bin übrigens ein total vertrauenswürdiger Mensch, ein ganz guter Kerl, entfalt doch bitte mal dein Potenzial. Das geht nicht.
Nein.
Das geht, aber du wirst das tun in einer Beziehung, die du in einer bestimmten Art und Weise erlebst. Und wenn ich jetzt, also jetzt nur mal, du hast vorhin gesagt, ich bin gespannt, deswegen will ich das nachliefern. Ich habe ein gutes Zitat, ein schönes Zitat von dem Gerald im Kopf, Gerald Hüther, Neurobiologe aus Göttingen. Der hat gesagt, Menschen entfalten ihr Potenzial und wachsen über sich hinaus, wenn sie zuverlässig Zugehörigkeitserfahrungen machen und in der Zugehörigkeit autonome Selbstwirksamkeit erleben. Das heißt, Menschen sind immer auf der Suche nach Verbundenheit, dass sie wollen willkommen sein, die wollen gewollt sein, die wollen, dass du dich für sie interessierst, und zwar als Ganzes, also nicht nur für meine Rolex oder für meine Idee bezogen auf, sondern für den Alex. Ja. So entstehen ja auch, also wenn man das weiterdenkt, kommt man ganz schnell auch auf den Gedanken, so entstehen Marken, so entstehen Fußball-Fanclubs, so entsteht, ne? Also warum um Gottes Willen kauft jemand eine Jeans für 350 Euro von D-Square? Das hat irgendwas mit dem zu tun, was ich da hinein projiziere. Oder in Berlin fahren die meisten Geländewagen rum, die waren noch nie im Schlamm. Ne? Aber da fahren halt ganz viele so Dinger rum.
Ja. Und das tut wir unser Leben lang. Also wenn wir uns an unsere Pubertät erinnern, naja. ich glaube, Tom, deine Kinder sind alt genug, so dass die Pubertät mindestens aus der Beobachtungsperspektive nicht so weit zurückliegt. Aber womit ist man beschäftigt? Rauszubekommen, zu verstehen, wer man ist, also als Individuum, autonom und zu wem ich dazugehöre. Das ist der ständige Kampf in der Pubertät.
Absolut.
So.
Denk mal an, du hast so ein geiles Beispiel mit dem Poesie-Album.
Ja, mit dem Poesie-Album. Ja. Das gab es bei uns genial. Auch so. Das ist meine Schulklasse oder sowas. Ich komme vom Pausenhof hoch und es hat mir jemand auf den Tisch gelegt. Ich freue mich. Ich weiß noch nicht mal, von wem das ist, aber jemand hat gesagt, du gehörst dazu.
Du gehörst dazu. Punkt.
Und dann gebe ich mir natürlich Mühe, was reinzuschreiben, was mich aus der Gruppe hervorstechen lässt. Ich schreibe ja nicht, siehe wie bei allen anderen. Ne? Ich habe ein cooles Hobby.
Siehe Vorredner.
Ja? Genau. Ich hab ein cooles Hobby. Ich nerv meine Mutter, weil ich noch ein anderes Foto zerschneiden will, weil ich da nicht gut aussehe drauf. Also lauter Zeug. Ich setze da richtig Energie, weil ich natürlich, und genau das ist das Prinzip, und das ist übrigens steinzeitbiologisch bedingt, wir wissen, dass wir als soziale Gruppe brauchen wir Anschluss. Wir müssen eine Sicherheit in der Gruppe haben. Wenn wir das nicht haben, geht da oben Stress los. Und wir müssen als Individuum in der Gruppe sichtbar sein, weil sonst sagt die Gruppe irgendwann, warum kriegt denn der was vom Mammut ab? Wenn wir nicht klar auch da drin zu erkennen sind, welchen Beitrag leisten. Das ist der Unterschied, mit einem guten Gefühl zu wissen, wenn ich nicht dabei bin, merken die das. Also die werden nicht irgendwie einen Tag eine gute Zeit haben und dann irgendwann sagen, witzig, der Tom war ja gar nicht dabei. Nein, sondern hey, der Tom ist noch nicht da. Das ist die Gruppe, die wir brauchen.
Ich freue mich gerade gruselig. Ganz kurz.
Warum?
Vielleicht mal ein kurzer Anschub. Ich habe mal vor ein paar Jahren ein Haus geleitet, so ein Bürgerzentrum großes, also mit 21 Mitarbeitern insgesamt. Ja. Ich zähle aber jeden Mitarbeiter, das heißt von einer 1-Euro-Kraft, also gemeinnützig Tätige, vom Hausmeister, vom Praktikanten bis zur Architektin und ich halt und noch ein paar andere Leute. Und das war so ein Team. Wir haben immer Teamsitzungen, alle Mann gemacht. Wir haben zusammen gefeiert, zusammen gearbeitet. Ich habe die versucht halt anzustecken. Und nachher ging das von ganz alleine, weil das Feuer, Anführungsstriche, brannte Und da ist jeder durch dick und dünn gegangen. Ja. Und da gab es kein Oben und kein Unten. Ja, wenn der Hausmeister nicht da war oder der 1-Euro-Jobber, der irgendwie unsere Stadtteilzeitung austrägt, dann funktioniert das System ja nicht. Das heißt, alle hatten Wertigkeit und Wichtigkeit. Absolut. Ist das so ein bisschen in die Richtung?
Ist so ein bisschen die Richtung.
Und also das fühlt sich gerade total so an, dass sie sagen.
Absolut super.
Lass mich die Story sozusagen im Negativ, also weil wir auch noch gerade sozusagen dabei sind, warum wir so sehr überzeugt davon sind, dass es eben das braucht, womit wir da rausgehen.
Ja.
Wenn du das mal wieder auf Organisationen überträgst, wo das nicht gegeben ist und an dem Beispiel von pubertierenden Menschen, die damit beschäftigt sind, das hört ja nicht auf, dass wir das suchen und brauchen. Das heißt, wir alle wissen, wie das ist, an einem neuen Ort anzufangen und zu gucken, gehöre ich dazu, wie fühlt sich das an, was braucht es?
Neue Schule.
Also das ist wieder Schule. Wir sind jedes Mal wieder in der Schule. Das heißt, gleichzeitig sind wir natürlich dann auch eingespielt in dem, wenn es dann nicht so ist, dann fange ich an, so meine Spiele zu machen oder mache mein Mikrobiotop auf in der Organisation, da passt es dann, dann geht das Ding los von, wir, die Abteilung, wir halten ja zusammen und die anderen sind die komischen und die Probleme, also so läuft es. Dann habe ich so mein Mikrokosmos. Oder ich klaue halt Papier. Ich glaube, Klopapier und Kopierpapier. Und das sicher nicht wegen der monetären Gewinn, sondern irgendwie so, ich fühle mich nicht gesehen, ich bin nicht dazugehörig, aber das hole ich mir.
Das hole ich mir und habe ich auch.
Und wir bauen sozusagen gemeinsam, wir setzen uns ganz intensiv, ganz langsam mit diesem ganzen Zeug auseinander. Wir haben auf der einen Seite, das ist natürlich auch Teil, sowas wie ein gemeinsames Anliegen, also wofür ist eine Führung da, was ist eine Organisation, was ist die Rolle von Organisationen gegenüber den Menschen. Dann kommen wir irgendwie auf, der Job ist Transformation, Potenzial, Wertbeitrag, wie geht denn das? Dann gehen wir in die eigene Geschichte, dann gehen wir ganz viel in die Wissenschaft. Und dann bauen wir gemeinsam, das finde ich auch noch ganz wichtig, wir kommen nie und zu keinem Zeitpunkt entlang dieser Ausbildung mit so einem Deutungshoheitsanspruch. Also wir scheißen da nicht klug, so im Sinne von, das ist so, sondern wir entwickeln das mit den Teilnehmenden jeweils gemeinsam. und geben Angebote rein, geben Input rein, geben unsere Draufsicht rein, wir geben auch Frameworks rein, wir geben ganz viele Denkfährten rein, aber die passen sich immer dann wieder neu an. Also da ist permanent Bewegung drin, da sind andere Begriffe drin und so weiter und so weiter. Und das geht dann bis hin dazu, dass halt für alles, was es so gibt, also vom Ziele vereinbaren, über Konflikte umgehen, über Leute gewinnen, sich trennen, Performance Management, Wissenstalent, gibt es dann halt Praktiken aus der Perspektive von dem, was wir rausgekriegt haben. Und da, wenn ich sage, so Betriebssystem Mensch, was ich eben gesagt habe, dann, wenn Menschen Zugehörigkeits- und so weiter Erfahrungen machen, da entsteht dann halt sowas wie eine Art Haltungsgerüst. Also man könnte sagen, erstmal Prinzipien und durch das Leben werden Prinzipien zur Haltung. Also Prinzipien gegenüber Regeln. Regeln sind auf der Verhaltensebene, Prinzipien sind auf der Wirkungsebene. Ja, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Prinzip, das da rauskommt, ausgehend, meistens rauskommt oder eigentlich immer rauskommt, ausgehend von der Auseinandersetzung mit all dem wissenschaftlichen Kram und den eigenen Erfahrungen, ist: Sorge dafür, dass sich der Gegenüber immer als Subjekt in der Beziehung mit dir wahrnimmt und nicht als Objekt. In der pyramidalen Organisation ist die die Asynchronisierung von Beziehung ist eingebaut. Deswegen gibt es so Begriffe wie Personalentwicklung, ein vollkommen unsinniger Begriff, weil ich kann den nicht entwickeln. Aber wir sagen das häufig, den Tom, der hat Potenzial, den müssen wir entwickeln. Ich schicke dich ja nicht in die Werkstatt mit irgendeinem Servicestecker, sondern was ich machen kann, ist, kann sagen, Tom, was mir aufgefallen ist, so in den letzten Wochen, da zum Beispiel in dem Meeting gestern mit dem Müller, und das gab es ganz oft, da gab es so eine Situation, so um 15 Uhr oder sowas, da war das und das, und da hast du das und das gemacht, und das hat zu dem und dem beigetragen. Und das fand ich total wertvoll. Und wenn ich das angucke, dann fällt mir auf, da ist so ein Muster. Wie guckst denn du da drauf? Und dann kann man sagen, was machen wir jetzt da damit? Und dann hast du vielleicht Bock, dich damit auseinanderzusetzen und in deine eigene Entwicklung zu gehen, in einer bestimmten Art und Weise. Auch dafür gibt es dann ganz viel Zeit zur Auseinandersetzung. Also es ist, diese ganze Ausbildung ist nichts anderes als ein Auseinandersetzen und ein Ableiten und Verproben. Also Ableiten von Praktiken und Verfahrensweisen. Was mache ich jetzt in der Situation? Und Verproben heißt erst im sicheren Raum verproben und da zu Jakob noch was dazu sagen, da ist es auch total wertvoll, dass der Jakob daherkommt, wo er herkommt, weil, was sind das jetzt für ein Lückentext? Ja, weil er halt ein Profi-Rollenspieler
ist. Das heißt,
wir können simulieren.
Ja.
Wir können wirklich simulieren mit Erfahrung und nicht mit so einem peinlichen Rollenspielzeug.
Genau. Also das vielleicht, Idee ist ja im zweiten Teil, um mal so einen
Cliffhanger jetzt wie zu machen, das so geht.
Da genauer reinzugehen. Aber das nochmal kurz auf der Metaebene eingeordnet, weil es natürlich, wenn ich, du hast vorhin von Umkrempeln gesprochen, es ist ein Paradigmenwechsel. Hm. Und wenn ich das wirklich ernst meine, dann verändere ich meine Kommunikation auch. Mindestens braucht es das dann. Hm. Und da gibt es sicher auch Menschen, bei denen mir das total leicht fällt in meinem Arbeitsumfeld, ja, oder wo ich schon sagen kann, hey, so sind wir eh unterwegs, wunderbar. Aber es liegt auch in der Natur der Sache, wenn ich 6 Menschen habe irgendwie in meinem Team, dass ich unterschiedlich in Beziehung zu denen stehe und dass es da möglicherweise Dinge gibt, die herausfordernd sind, mal so auf die Ebene zu heben von diesen Prinzipien. Auch weil es eine Historie gibt, weil, keine Ahnung. Und da erweist es sich als total sinnvoll, das wirklich mal auszuprobieren.
In
diese Haltung reinzukommen. Wie mache ich denn das? An was stoße ich denn da? Okay, was muss ich denn dann noch besprechbar machen, damit ich authentisch damit wirken kann in dieser Gesprächssituation.
Und da ist auch noch wichtig, dass die Menschen spüren sehr schnell, dass Haltung wirkt und nicht das Wort. Also Jakob sagt immer 1,4. Ne?
Kannst du das genau erläutern? Ja, Haltung wirkt
und nicht so sehr das Wort.
Mhm.
Vielleicht können wir es einfach ausprobieren, oder?
Ja, also wenn ich dir jetzt sage, Tom, 34 Minuten sind jetzt rum vom Podcast und wirkt irgendwie sehr angenehm, mit dir zu dritt so im Gespräch zu sein. Du hast gesagt, ins Experiment wirkst recht souverän bei dem, was du da machst.
Komm nicht so gut rüber.
Und auf der Tonspur habe ich es doch gesagt. Ja?
Aber der Subtext, ne, das Paraverbale ist was anderes und das kommt aus der Haltung. Ne, wenn ich jetzt aber sage, wow, 34 Minuten rum, das ist ja wie im, Flugvergang. Das macht total Spaß, das machen wir jetzt jeden Tag. Und also dann kommt eine ganz andere, also und deswegen ist es so wichtig, auf der Haltungsebene unterwegs zu sein und nicht auf der Verhaltensebene irgendwie Fragen zu lernen.
Und
ich kann systemische Fragen lernen, aber ich habe die Haltung dahinter nicht.
Und Rock, das ist jetzt kein Rocket Science gewesen. Ne? Also nur als Schauspieler war ich in der Haltung, ich muss dem Tom was Nettes sagen und es fällt mir total schwer.
Mhm. Ja, genau. Und dann hast du so ein Körpergefühl fast schon und kannst das in Worte ausdrücken, aber nicht wirklich rüberbringen.
Genau.
Ja.
Und, aber das erstmal nur, das war jetzt
ein kleiner Ausflug.
In echt bin ich noch viel besser. Nein, das war nur mal, um mal kurz.
Du kriegst das, ja, das Bier nachher gleich.
Das in Zahlen, oder das wo, welche Zahl dahinter steckt, 40.000 Jahre ist ungefähr das Konzept von verbaler Sprache gegen mindestens 1,5 Millionen Jahre, in denen wir in komplexen sozialen Gruppen unterwegs sind, also kommunizieren.
Die Aborigines, fand ich so lustig, habe ich letztens gelesen, die Aborigines sagen, Sprache ist das einzige Mittel, das nicht zur Kommunikation taugt.
Ja, geil.
Das ist geil, ne? Fand ich total geil.
Der kommt gut.
Ja, also vielleicht versucht das nochmal in eine Formel zu bringen. Ne, diese Ausbildung ein Jahr geht los mit, also Kern ist wirklich Unlearning, also alles vergessen, neu denken, autonom denken unter Einbezug all dessen, was möglicherweise nützlich sein könnte. Das ist mal die eigene Erfahrung. Das ist die wissenschaftliche Brille Neuro, Wissenschaft, Systemwissenschaft, auch so ein bisschen Makroökonomie, damit wir irgendwie verstehen, was heißt denn eigentlich Globalisierung, was kommt denn da so raus. Mhm. Und dann ist der dritte Teil gemeinsam entwickeln, ableiten und verproben und dann rauszugehen, also sozusagen zurückzugehen in die alte Welt. Und das auch noch begleitet. Also wir haben in dem, sagen wir dann beim nächsten Mal noch ganz viele für dazu, in dem letzten Quartal sozusagen ganz viel On-Site-Angebote, On-Demand-Angebote, dass wir wirklich mit rausgehen und die dabei begleiten, dann das in den Organisationen auch irgendwie, ne, das ist nicht so einfach. Weil da, wenn du sagst, ich bewerte jetzt nichts mehr, das wird doof. Also wir bewerten ja den ganzen Tag. Wir haben ja sogar Mitarbeiterbewertungsbogen. Ja, wie blödsinnig das ist, bezogen auf eine gewünschte Wirkung von Potenzialentfaltung, haben wir ja gar nicht auf dem Schirm, haben wir ja gesagt.
Und der wird einfach weitergemacht. So ähnlich wie ich vorhin gesagt habe in der Anmoderation. Es wird jahrzehntelang wird der Bewertungsbogen durchgezogen.
Ich habe jetzt, also. ich hab jetzt eine Organisation als Kunden gehabt, die hatten einen Personalbewertungsbogen, der wahrhaftig aus 1989 war.
Ja. Ja, kann ich unterschreiben. Männers. Ich habe das jetzt durchzogen, so was ihr erzählt habt. Das hört sich nicht nur interessant an, sondern eigentlich auch total, nicht eigentlich, ohne eigentlich. Es hört sich total sinnvoll an, den Sinn dahinter zu sehen und auch in die Einrichtungen und in die Institutionen und in die Unternehmen zu bringen. Ich frage mich die ganze Zeit, wie seid ihr beide A, zusammengekommen, ganz kurz mal, und B, was hat euch geritten, diesen Weg zu gehen und den nach draußen zu schreien und zu bringen und irgendwie daran zu gehen? Weil da muss ja irgendwas passiert sein. Vielleicht in Kurzform. Was hat euch zusammengebracht? Und das Zweite, was ist passiert, damit ihr so ein, finde ich, neues Denken, fast schon revolutionäres Denken, in die Unternehmen bringen wollt?
Ich habe Lust, die Frage mit dem Zusammenbringen mal kurz und knapp so zu beantworten. Der Zufall, und den Zufall gibt es nicht in dem Sinne. Lenin hat mal gesagt, der Zufall ist die Schnittstelle zweier Notwendigkeiten. Also wir haben uns zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, sind wir uns über den Weg gelaufen.
Haben uns sofort verliebt.
Ja.
Also, jetzt wird es indiskret.
Nein, haben uns im Miteinanderdenken sehr, sehr schnell gefunden, irgendwie, dass das irgendwie gut geht. Ich beschreibe es mal aus meiner Perspektive. Der Alex ist ein paar Länze länger auf der Welt und schon viel, viel länger in dieser Thematik unterwegs und mit dieser Frage beschäftigt. Das wird er sicher gleich gerne noch sagen, welche Stationen das so zentral waren. Und ich habe, wie gesagt, einen anderen Werdegang gehabt. Ich bin klassisch ausgebildeter Schauspieler, immer schon mit einer hohen Affinität zu der psychologischen Dimension und der Frage, warum tun Menschen das, wie sie tun und so weiter. Pädagogik, Psychologie im Abi gehabt. Regisseure am Theater sind manchmal verzweifelt bei mir, weil sie gesagt haben, spiel's doch einfach, probier's doch einfach. Und ich halt da stand und noch mal ein bisschen rumdenken wollte. Ne? So, was mich dann persönlich extrem getrieben hat, war, ich bin vor 12 Jahren eben als Simulationsschauspieler in dem Business gestartet, habe eine Ausbildung dazu gemacht, die wie der andere Beruf auch kein geschützter Beruf in Deutschland ist. Bin also seit 12 Jahren immer mehr und mehr in diesen Themen unterwegs gewesen und habe schon sehr bald dann irgendwie drunter gelitten, ist sehr stark formuliert, aber mindestens immer wieder bin ich ständig an diesen Punkt gekommen, okay, das, was ich da anbiete, ist total wirksam, das ist gut. Da nehmen Leute wirklich viel mit, einfach das, weil die Methodik gut funktioniert, diese Simulationsmethodik. Weil das eine echte Lernerfahrung ist im Workshop. Nur danach passiert halt nichts. Und ich bin dann an den Punkt gekommen, dass mich Folgeaufträge halt irgendwie auch gelangweilt haben. Weil halt nicht die Wirksamkeit in aller Konsequenz entstanden ist. Und da war schon lange der Ruf, das braucht noch was anderes.
Ja, so. Da seid ihr euch begegnet.
Wirklich über den Dritten. Also okay. wir haben einen gemeinsamen Kollegen, der hat mit dem Jakob irgendwas gemacht. Einen Film gedreht, glaube ich, in Berlin, so ein Werbedingsbums, und dann kam Jakob da aus dem Raum rausgelaufen. Und dann habe ich so, einer meiner ersten Gedanken war, das ist auch so eine Künstlerseele wie ich.
Jakob, ist nicht unbedingt gestern, schlimm sein.
Der Jakob hat das letzte Woche, haben wir da irgendwie, ich weiß nicht, warum wir darüber geredet haben, gesagt, das Schlimmste für uns ist, wenn einer sagt, wir haben jetzt da einen Haufen Geld dafür gekriegt, was wir in den letzten Wochen gemacht haben, das ist ja nicht so schlimm. Das stimmt zwar noch nicht so, aber es ist ja egal. Und weißt du, es ist genau, wir sind so, weiß gar nicht, wie man das sagen kann, Künstlerseelen im Sinne von so wirkungsbesessene, so Nerds. Wir haben das gesehen und dann haben wir über einen Begriff, ich weiß nicht, was der erste war, haben wir eine Nacht über einen Begriff geredet und alle haben immer gedacht, die haben sie nicht mehr an, wie kann man über so einen Begriff reden? Und dann war das ganz schnell klar, dass wir irgendwie zusammen was machen. Und bei mir ging das 91 los. Ich bin im November 91 Geschäftsführer einer Reha-Klinik für Orthopädie und Neurologie geworden und habe ganz intensiv angefangen, darüber nachzudenken, was mich da stört in so einer Klinik. Und das war, dass die Patienten irgendwie Zuschauer waren und die Jungs im Kittel, die mit dem weißen Kittel, die Ärzte, die hatten so eine Heilungshybris. Also eine Deutungshoheit irgendwie sagen, die wissen genau, was richtig und falsch ist, die können heilen. Dann habe ich immer gedacht, das stimmt doch gar nicht, die können doch gar nicht heilen. Und habe mich da sehr damit beschäftigt und bin dann irgendwann bei einem Neurobiologen gelandet und habe den gefragt, wie ist denn das eigentlich? Unter welchen Bedingungen würde denn so ein Mensch möglicherweise Lust haben, seine eigene Gesundheitsentwicklung nach einem Schlaganfall zu seinem eigenen Projekt zu machen und das an Kompetenz in den Prozess bringen, was er als Heilungskompetenz sozusagen in sich trägt?
Ja.
Und dann war irgendwann die Überschrift Patient als Experte für seine Gesundheit. Wir haben ganz viele Modellprojekte gemacht und so weiter. Ich war 12 Jahre da drin, aber es war immer mein zentrales Thema, war immer, was muss passieren, damit es Menschen leicht fällt, etwas emotional in Besitz zu nehmen. Oder wir haben jetzt einen Geschäftsführer von einem Kunden, der hat gesagt, etwas in den Arm zu nehmen. Das finde ich irgendwie auch ein schönes Bild. Dann bin ich nach 12 Jahren in die Schweiz und habe in der Schweiz so ein Projekt gemacht mit einer Schweizer Krankenkasse und der Uni in St. Gallen. Da ging es um so integrative Gesundheitszentren und da bin ich dann so irgendwie auch auf die Ebene gekommen von Organisationen, soziale Systeme, Menschen, habe mich sehr mit Systemtheorie beschäftigt und dann war ich auf einmal in der Beratung und habe so kulturelle Integrationsprozesse gemacht und es ging immer um die Frage, also seit 91 geht es um die Frage, was unter welchen Bedingungen ist es denn möglich, dass Menschen wirklich dabei sind, wirklich Freude haben, wirklich ihr Potenzial und so weiter.
Geht dann mein Herz
mal,
auf.
Entschuldigung. Dann habe ich nochmal einen Ausflug gemacht, da war ich nochmal Personal, HR-Direktor von einem Automobilzulieferer, weil ich einmal in so einem großen Konzern arbeiten wollte. Das habe ich 4 Jahre interimistisch gemacht. Und sonst war ich immer irgendwie in der Begleitung, anstiften und begleiten von Transformationsprozessen. Und ich habe in der Schweizer Zeit, also das war von 2001 bis 2007, 2006, habe ich immer schon gesagt, wir müssen Organisation und Führung völlig neu denken und da braucht es irgendwie auch eine Ausbildung, ein Curriculum. Und da habe ich schon angefangen, das zu entwickeln. Und der Jakob war eigentlich der Erste, bei dem ich so das Gefühl hatte, da entsteht eine Qualität von Resonanz, die Freude macht. Ansonsten habe ich ganz viel, auch wenn man das ableitet und so, und wenn das irgendwie nachvollziehbar ist, immer ganz viele Menschen, ja, das ist ja alles cool, aber die Welt funktioniert ja ganz anders.
Das höre ich jeden Tag.
Ich will das nicht mehr hören. Ich bin jetzt auch, ich werde 60 nächstes Jahr und ich habe gedacht, jetzt ist auch genug mit dem Käse. Jetzt machen wir das. Und unser Hauptgeschäft ist eben Transformationsbegleitung. Wir sind, also Ausbildung ist, wir machen jetzt dies ja wahrscheinlich eine offene, wenn vielleicht mehr, dann mehr, auch gut, aber viel, viel mehr als 2, 3 sicher nicht. Und wir machen jetzt im Corporate-Bereich, machen wir die Ausbildung im Moment und ansonsten ist die immer Teil von Transformationsprozessen. Da begleiten wir Organisationen dann über ein Jahr oder so.
In der Firma selber. Und
in der Firma selber und in der Tendenz im inhabergeführten Mittelstand, weil die Konzernjungs häufig andere Interessen haben.
Ja. Hilft das, in dieser Runde zu sein, dass ich mal 5 Jahre lang Transformatoren gebaut habe?
Ja, total. Also du hast die Grundidee wahrscheinlich verstanden.
Genau. Ja. Ist mir gerade so eingefallen, dass wir aus wenig Strom ganz viel Strom gemacht haben oder andersrum.
Kommst du aus dem Strombereich?
Ja, tatsächlich. Ich habe Elektromaschinenbau tatsächlich gemacht und habe auch noch in der Industrie ein bisschen gearbeitet und habe dann aber auch ähnliche Erweckungserlebnisse
in das soziale Ding
dann bin ich in Pädagogik gegangen, habe Therapie gemacht, also therapeutische Ausbildung gemacht. Jetzt stelle ich mich auch noch gerade vor. Therapeutische Ausbildung.
Wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen,
Genau, und noch viele weitere Sachen mehr. Coaching, Führungskräftetrainer, Speaker, Moderator, was weiß ich. Viele Sachen, die dazugehören. Aber mein Lebensding war immer ähnlich, darum geht mir echt ein Herz auf, was ihr hier erzählt, war immer Leuten zu ermöglichen, das Beste in diesem System zu sein, was geht.
Was geht.
Und zusammen ganz viel Beste ist das Allerbeste.
Absolut.
Und
ich habe das früher auch ganz oft gesagt. Ich habe gesagt, lass uns doch gucken, was es braucht, damit wir die wirksamste Organisation werden können, also die wirksamste Müller-Organisation, die Müller-Organisation werden kann. Das ist doch schon mal ziemlich cool. Und im Grunde genommen ist das auch, also ich kann mich fast nicht erinnern, dass ich mal über was anderes nachgedacht habe. Du bist, glaube ich, fast mein Alter, ne? Du bist 67 geboren. Oder?
66,
ich bin 65 geboren. Das hat sich total durchgezogen und das ist für mich heute noch wirklich das Faszinierendste. Ich habe jetzt gerade einem Freund gesagt, ich würde am liebsten nichts anderes machen, als immer nur darüber nachzudenken. Also was geht da? Wie könnte Schule aussehen? Wie könnte Kindergarten? Also auch in die Horizontale zu gehen, finde ich total spannend, weil wir in Kindergarten und Schule könnten wir so wertvolle Beiträge dafür leisten.
Wir sammeln ja gerade hier so ein bisschen auf.
Wir haben jetzt gerade beim Jakob, haben wir gerade mit seinem Sohn, der sich jetzt zur 4-Tage-Woche entschieden hat. Irre. Also wo ich so denke, das ist ein so tolles Kind. Und jetzt kommt er aus der Schule und hat jeden Morgen Bauchweh, in die Schule zu gehen. Das kann doch nicht sein. Ich meine, und es geht nicht darum, dass es ihm besser, also, sondern dass sein Potenzial einfach auf der, was soll denn der machen? Der hat dann die archaischen Grundmuster, die hat er noch zum Schluss. Das heißt, der kann sich totstellen, der kann flüchten oder der kann angreifen. Was soll er sonst machen? Und der ist glücklicherweise nicht so blöd und greift an. Weil der sagt dann halt, er macht halt, was er wollt. Und seht halt, ne, und ich schreibe halt die Noten. Meine Tochter hat immer gesagt, Papa, mach dir keine Gedanken, ich schreibe immer die Noten, die ich brauche, um da irgendwie unfallfrei durchzukommen. Aber ich kann ja 13 Jahre die Noten schreiben.
Also streng genommen sind 13 Jahre dann auch ein bisschen verschenkt fürs Leben, weil wir können so viel schneller glücklich sein.
Du lernst
zufrieden
die ganze Zeit, pass dich an, bringe dein Licht in den richtigen Scheffel oder rücke dein Licht in Scheffel und dann ist irgendwie alles gut. Und das lernst du 13 Jahre.
Und jetzt habe ich mein Schlusswort sozusagen, damit schließt sich für mich
der Kreis dann für heute.
Kreis zum bitte?
Dann schließt sich der Kreis für heute.
Ich wollte nicht jetzt in deine Rolle gehen und das Ding abmoderieren, aber das war gefühlt für mich gerade nochmal eine schöne Klammer, weil wir so irgendwie mit dem Thema Bewertung eingestiegen sind. Ich spitz die ganze Story immer so zu. Du kriegst, sobald du den unschuldigen Ort des Kindergartens verlassen hast und in die Schule kommst, kriegst du gesagt, wie man einen Stift hält, wie man einen Baum malt, wie man ein Lied singt, wann man zu leise spricht, wann man zu laut spricht, dass man Purzelbaum so macht. Also nur so ein Zeug. Und wenn du das ein paar Jahre durch hast, kommt die Frage, und was willst du von Beruf werden? Also wir nehmen dir sozusagen, wir brechen dir deine Integrität, wir nehmen dir dein Gefühl von Autonomie, wir nehmen dir das Gefühl von, du bist wertvoll, so wie du bist. Und jetzt, was willst du jetzt von Beruf werden?
Und so zum Schluss sei dann die Irritation gestartet darüber, dass Kinder wahrhaftig lernen zu laufen und zu reden. Ohne dass es da irgendjemand gibt, der sagt, und jetzt ist Laufen dran. Und das geht übrigens so. Das ist total irre. Schule ist das unverschämteste und anmaßendste System, was wir in Deutschland
haben. Wobei ich meine, jetzt bald Fünfjährige schon mal in einen Sprachkurs anmelden wurde, die dekliniert immer noch falsch, die benutzt die Fälle falsch. Ja.
Nein.
Meine Lilly hat immer gesagt, aus diesem Kind wird mal nichts. Weil die Lilly erst mit 2,5 Jahren geredet hat. Aus dem Kind kann nichts mehr. Wir müssen zum Arzt und wir müssen keine Ahnung wohin.
Kleine Geschichte von mir noch. Ich habe ja Zwillinge, das sind so die mittleren und der Tim, jetzt 27, der Tim, der hat sehr früh geredet, gelaufen, der konnte irgendwie alles sehr schnell, ne? Und zweieige Schwester Nina, die hat irgendwie, die konnte nicht laufen, die konnte nicht sprechen und die hat das auch gar nicht versucht, die ist immer nur so rumgerobbt und so, ne? Aber der Punkt ist, die hat sich die ganze Zeit einfach angeguckt, was man so braucht, um das zu können. Und irgendwann steht die auf und redet, Papa, kann ich ein Brot haben oder so ähnlich, ne? Und ich weiß den Spruch nicht mehr, aber ich denke,
genau, und so war das bei der Lilly auch.
Und da hatte ich, Gott sei Dank, hat mir damals so ein bisschen die Muße auch zu lassen. Ja, so einfach mal, das kommt schon. Ja, und da muss man ja auch sich drauf einlassen. Ja. Und das finde ich auch Mitarbeiter in Unternehmen und so weiter so wichtig. Und ihr drückt das ja in jeder Phase eures Sagens aus. Lasst die Leute mal machen und Bestand werden.
Genau.
Ich bin großartiger Fan jetzt schon von dem, was ihr tut. Ich danke dafür für den Einstieg, für den Moment vielleicht so. Ich glaube, wir haben gut verstanden, was für wichtige Ansätze ihr fahrt, um tatsächlich etwas zu verändern. Ich frage mich jetzt mal allen Ernstes, in dem, was ich so in meinen 57 Jahren kennengelernt habe, gibt es wirklich sehr viele Firmen oder Organisationen, die schon bereit sind, diese Transformation zu gehen? Oder ist das eher noch so?
Jeden Tag zwei mehr. So. Also das ist definitiv die Minderheit, aber ich glaube, ich habe heute Morgen gerade für eine Kollegin da was dazu geschrieben.
Ja.
Ich glaube so, dass die Anzahl, vor allen Dingen im inhabergeführten Mittelstand, also wo die wirklich verantwortlich sitzen für ihr eigenes unternehmerisches Wirken, dass dieses Gefühl von, jetzt ist es irgendwie dran, mal grundsätzlich über Organisationen nachzudenken, dass das immer mehr Platz greift, weil einfach die bisherigen Erfolgskonzepte irgendwie ihren Dienst verweigern, mehr vom selben nicht mehr reicht, es immer mehr Energie braucht, lange Produktentwicklungszyklen, weit weg von den Kundenbedürfnissen, viel Nabelschau in den Organisationen, Selbstverteidigung, es geht um Büroeinrichtungen, Assistenz, Parkplätze, Einfahrtsmarken. Letztens hat mir ein Bekannter, der hat mit mir zusammen studiert, der hat mir wörtlich in der Kneipe gesagt, ich würde mal sagen, der verdient 250.000, also der kriegt 250.000 Euro. Sagt er abends in der Kneipe zu mir, und das höre ich ganz oft und das ist überhaupt nicht böse gemeint, Alex, ich habe ein Riesenproblem. Habe ich gesagt, was hast du denn für ein Problem? Sagt er, ich brauche ein neues Auto, ein neues Dienstauto. Ich habe jetzt nächste Woche D-Day, nächste Woche Donnerstag muss ich es bestellen. Ich mache jetzt schon 4 Wochen darum, um zu gucken, wie kann ich denn das konfigurieren, sodass das in die Leasingrate passt und wie kann ich wenig drauf bezahlen. Und das ist ja kein böser Mensch, sondern das ist genau das, was der Jakob gesagt hat. Zum Schluss klaue ich halt Klopapier. Also wenn ich sonst keinen Kleber habe und wenn ich sonst nicht den Impuls habe, das Ding zu meinem zu machen, gemeinsames Anliegen, Spaß zu haben zusammen und wirklich Gas zu geben, was mache ich dann? Dann fahre ich halt ein GLE. Und gucke halt, wie ich das Leder reinkriege, ohne dass ich was dazu bezahle.
Und da habe ich eine andere Genugtuung, eine andere Lohnungssystem eigentlich.
Und dann mache ich 3 Wochen darum. Und wenn du jetzt mal überlegst, wenn das 3 oder 4 Wochen sind und der macht 30% seiner Zeit darum, macht er ganz bestimmt, ich kenne den gut. Und der verdient 250.000 Euro, dann ist das eine Bierdeckelrechnung, rauszukriegen, was das verschwendet. Und das sind nur die Kosten, das sind nicht die entgangenen Möglichkeiten.
Mhm.
Krass. Und der deine arme Frage. Kerl, dem geht es ja nicht gut.
Und, also, und Tom, deine ja. Frage noch in der gleichen Spur, wie Alex sie schon vorgespurt hat, zu beantworten. Der Leidensdruck wird immer größer.
Ja.
Der Leidensdruck wird größer und wir, für mich so gefühlt sind wir auch in einer Zeit von, es ist gerade auch wieder, also es sind jetzt auch die letzten vielversprechenden Säue aus dem Dorf wieder raus.
Ja. Ja. Die Hürde der Agilitätstrainer.
Ja. Ja. Die Kicker können wieder abgebaut werden. So. Und es ist schon irgendwie die und dann ist da draußen Post-Corona, die nächste Pandemie kommt, Ukraine, Taiwan kommt. Also es ist für alle klar, also Fachkräfte, you name it. Aber das wirklich, so ist mein Gefühl, das nochmal ein Ding von Verdichtung, von Schmerzpunkt bringt, das nochmal mindestens eine andere Bereitschaft, sich damit damit auseinanderzusetzen, dass es möglicherweise was ganz anderes braucht.
Absolut. Und am Ende des Tages, egal was ihr jetzt gesagt habt, geht es immer nur um die Menschen.
Ja, klar.
Und wir das Miteinander, das Zufriedensein, absolut, das Andocken, absolut, das mitverantwortlich sein, absolut, im Sinne von stolz sein, auch meinetwegen, oder
Wirkung ist immer die Folge. Wirkung ist immer die Folge einer Beziehung.
Ja. Ja, dann lass uns das rocken, dann lass uns doch daran arbeiten.
Unbedingt.
Dass sehr viel mehr Zufriedenheit in die Welt getragen wird und vor allen Dingen in die Firmen auch rein, weil das ist auch ein Bestandteil oder Bauteil. Und
nicht der Zufriedenheit wegen. Also das ist mir ganz wichtig. Wir sind keine Bäumeumarmer.
Ja.
Sondern ich habe große Lust, Jakob hat das letztens gesagt, ich babbel mal nach, ich habe große Lust dafür zu sorgen und einen Beitrag dafür zu leisten, dass Deutschland ein Land ist, wird, in dem sich's gut arbeiten und wirksam sein lässt. Das ist cool. Also ja. Und dazu braucht es halt genau das. Also
ja. Und damit auch denen, die sozusagen die Kraft genommen wird, die dieses Land gerade in der politischen Dimension so schlecht und kaputt reden, wo man ihren...
Ja. Schlecht und kaputt reden oder auch gleichgültig werden, das finde ich auch noch viel schlimmer fast.
Ja, totstellen.
Ja. Ne? Boah, totstellen. Ja. Ich mache gar nichts mehr.
Ja, genau.
Das ist auch so. Ist mir doch scheißegal, was passiert oder so. Ja. Und das sind Sachen, die regen mich tierisch auf. Ja, und ich mag es so gerne, Leute für was Gemeinsames zu aktivieren und dann irgendwie mitzureißen und zu ne? Ja. Wir machen das zusammen. Nicht im Sinne von Jacka Jacka, sondern im Sinne von, das und ist so eine... Ja, und, ihr wisst, was ich meine.
Lasst uns aufhören, Schuldige zu suchen. In der EU und im Ausland und in denen, die nicht hierher gehören oder weggehören oder
danke. So ein
Quatsch. Also um das auch mal ganz... Klar, dieses.
Hey, Jakob, ich glaube, der will das mir jetzt aufhören.
Ja.
Nein, das ist
von deutlich eine Stunde jetzt.
Aber das Großartige ist, wir machen ja schon ganz bald weiter um die zweite Folge und dann geht es dann nochmal um das, wie geht denn das alles?
Ja, genau.
Das ist so die große Frage, die dahinter steht.
Ja.
Jakob, Alex, ich muss euch erstmal danken. Ne? Ihr habt ja so ein Thema, was ich mir erstmal angelesen habe, habe ich gedacht, oh, das ist aber sehr kompliziert. Aber am Ende des Tages, jetzt nach der Stunde, bin ich ganz nah dran zu verstehen, was ihr eigentlich sagt und was das alles bewirken kann. Ist mir zumindest jetzt richtig klar geworden. Und ich hoffe euch da draußen auch allen.
Vielen Dank, Tom.
Das ist richtig geiles Thema, weil es so wertvoll ist. Und jeder Einzelne, der mit euch zu tun haben wird, ist ja dann schon gewachsen, wenn er mit euch eine Stunde geredet hat. Also, mir geht's gut.
Jetzt reicht. Ich muss den Jakob jetzt, ertragen. Wir sind zusammen in Berlin.
Das okay.
Der fliegt Lieben, jetzt weg.
Ich würde dann mich nochmal bedanken bei euch.
Sehr gerne.
Schön, dass ihr für heute hier wart. Wir sehen uns schon ganz bald wieder.
Ja. Danke für die Einladung.
Danke gerne, gerne. Und das ist ein spannendes Thema. Ihr da draußen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, liked diese Folge und teilt sie am besten. Und wenn es geht, kommentieren, 5 Sterne geben und alles, was so geht, auf Apple Podcast, auf YouTube und auf Spotify. Da könnt ihr das hier sehen oder hören. Ich empfehle auch YouTube zu nehmen, weil die Herren sind sehr unterhaltsam, auch im Angucken. Das war ein Kompliment. Ich sag mal, ich habe ganz viel mitgenommen und ich denke, ihr da draußen auch. Die Chancen bleiben, dass wir uns noch in eine gute Richtung bewegen und ihr seid zwei Protagonisten, die auf jeden Fall da ganz doll dran beteiligt sind. Wir sehen uns bald wieder. Dankeschön
dann,
euch
vielen
beiden.
Vielen Dank.
Ciao. Danke.
Ciao, ciao. Und tschüss da draußen. Bis bald. Das war die Coaching League. Mein Name ist Tom Juschka. Tschüss.